Der Podcast.
Willkommen zu Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und ja, wir haben heute eine Sonderfolge, deswegen gibt es uns schon Montag, also nicht wundern, Folge 74, denn gestern war Bundestagswahl, das wissen viele nicht, aber trotzdem war sie und deswegen müssen wir drüber reden. Mein Name ist Tilman Lucke und ich gebe Gast zusammen mit meinem Co-Gastgeber Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Hallo.
Hallo Tilman, grüß dich. Und diese Sonderfolgen werden ja langsam zur Standardfolge, das muss man ja sagen. Wir senden ja inzwischen fast öfter montags als donnerstags. Natürlich nicht, aber wir hatten gestern Nachwahl in Berlin.
Wir müssen das auch mal eine Sonderfolge machen, sozusagen mit dem Thema Lucke und Hengstmann machen keine Sonderfolge und dazu gibt es eine Sonderfolge.
Genau. Das wäre konsequent zumindest.
Ja.
Genau. Ich hoffe, wir haben eben technische Probleme gehabt. Ich sage das bloß, falls wir jetzt irgendwas erzählen, wo wir der Meinung sind, das haben wir schon erzählt. Oder das kann ja manchmal passieren. Wir haben es frühzeitig gemerkt. Auf jeden Fall ist es jetzt gerade der zweite Versuch. Egal.
Aber das passt doch zum Thema Berliner Nachwahl.
So, wunderbar. Das heißt, auch wir im Podcast haben uns angepasst. Wir machen jetzt einen zweiten Versuch. Weil bestimmte Wahlkreise in bestimmten Wahlbezirken in Berlin bei der letzten Bundestagswahl, ich sage jetzt mal, auf berlinerisch suboptimal gearbeitet haben, weil wir ja nicht gleich vom Scheißebauen reden, musste bestimmt musste nachgewählt werden. Es hat jetzt aufs Ergebnis nicht so eine große Auswirkung, darüber reden wir aber später. Ich habe euch das Ergebnis, wenn ihr Interesse habt, in den Shownotes verlinkt, da kommt ihr direkt auf die Berliner Seite, wo die einzelnen Wahlbezirke, Wahlkreise, Wahlkreiskandidaten nochmal einzeln aufgelistet sind. Interessanterweise immer im Vergleich zu 2017 und nicht zur letzten Bundestagswahl. Weil diese Wahl hat ja da in Berlin nicht stattgefunden, weil sie ungültig war. Das wird gar nicht mehr vermerkt.
Also es ist wirklich kompliziert, wenn man sich da durchklickt durch die Ergebnisse, weil es gibt ja alle möglichen Ergebnisse. Es gibt, wenn man jetzt nur die wiederholten Ergebnisse zählt, also ungefähr ein Fünftel Berlins, dann gibt es die hochgerechneten auf ganz Berlin, wo sozusagen vier Fünftel von 2021 und ein Fünftel von heute, von gestern. Und dann gibt es noch mal das Bundesergebnis, was ja entsprechend auch angepasst wird. Also man kommt da richtig durcheinander mit diesen ganzen Balkendiagrammen, aber wir versuchen das mit euch hier zu ordnen.
Genau. Und vielleicht jetzt gleich mal, wir haben ja 50% dieses Podcasts waren direkt vor Ort und nur so viel, ich weiß nicht. Tilman, du warst mal wieder Wahlvorstand, wie ich im letzten Podcast gelernt habe, Vorsteher.
Ja.
Nicht Vorsitzender, Vorsteher.
Nee, genau.
In einem Vorsteher. Berliner Briefwahllokal.
Ja. Also es ist also so, der Wahllokal.
Briefwahllokal bedeutet ja, dass du im Prinzip da nicht die ganze Zeit rumgehangen hast. Ne? Bei euch konnte ja keiner hingehen und eine Stimme abgeben. Ihr wart ja quasi nur zum Auszählen da.
Genau. Also was man tatsächlich machen kann, ist bis 18 Uhr an den Rathäusern, Bezirksrathäusern, wo auch immer, gibt es extra Briefkästen, wo man bis 18 Uhr noch die Briefwahl einwerfen kann. Und die wird dann nochmal durch Kuriere, quasi die fahren da durch die Stadt, machen sozusagen ihren Marathon und liefern dann noch 2-3 Briefe zusätzlich ab. Aber grundsätzlich kriegt man die meisten schon vorher. Aber ich wollte noch sagen, also Wahlvorstand, nur zur Definition, das sind alle, also in unserem Fall, wir waren eine Gruppe von 8 Leuten, das ist alles der Vorstand. Und ich war aber der Obermotz, also der Wahlvorsteher.
Weil, wie wir auch schon im letzten Podcast geklärt haben, drunter macht es ja Lucke ja nicht mehr.
Ja, genau. So, jedenfalls war es ganz, ganz nett. Also natürlich nur so mittel, denn ich kam erstmal an. Wir wurden um 15 Uhr bestellt. Da denkt man, okay.
Wo war es denn? Das haben wir jetzt vielleicht.
Das war in der Max-Schmeling-Halle.
Also in einer riesigen Turnhalle.
Ja, genau. Oder wie sie extra für diesen Tag umbenannt wurde, die Max-Zähling-Halle. Ja, also
offiziell.
Wir sind ja in Berlin und da machen wir es ohne Wortspiele nicht.
Und
tatsächlich, also an der Leuchtreklame oder an diesen Videoleinwänden stand dann Hashtag Max-Zähling-Halle. Und ich habe geguckt, Hashtag Max-Zähling-Halle hat bei Instagram bis zu 4 Bilder, also ist wirklich ein Riesentrend.
Beeindruckt. Und das heißt, die haben eine ganze Sporthalle für euch 8 Personen alleine da als Briefwahllokal gemietet.
Ja, also uns 8 und dann noch meine 100 Bodyguards. So war es nicht, sondern es war tatsächlich, man muss sich das vorstellen, dieser Sportbereich unten war halt komplett voll mit lauter Großtischen, also die also aneinander gestellt wurden und jeder Tisch war so eine Insel und bildete für sich genommen ein Briefwahllokal. Das waren ungefähr es gibt auch Bilder davon, ich schätze mal, es waren ungefähr 40 oder knapp 50 von diesen Inseltischen und da standen halt jeweils ungefähr 8 Leute rum. Und dann nochmal auf der Empore gab es auch nochmal welche. Also es waren wirklich viele hundert, fast 1000 Leute in dieser Halle zum Zählen.
Waren das alle Briefwahllokale Berlins oder?
Nee, also ich glaube, es waren tatsächlich alle aus Pankow. Das weiß ich, weiß gar nicht genau. Also es ist ja so, wir haben ja in Berlin die komfortable Situation, dass wir 12 Bezirke haben seit 2001, seit der Bezirksreform und gleichzeitig 12 Wahlkreise. Die sind auch fast deckungsgleich, also 8 von denen sind genau, wo der Bezirk genau der Wahlkreis ist und bei 4 gibt es eine Ausnahme, also 2 davon sind zu klein, nämlich Spandau und Friedrichshain-Kreuzberg, da wo ich wohne, und wir kriegen jeweils noch was vom Nachbarbezirk dazu, so ein Eckchen, also Spandau kriegt einen Teil von Charlottenburg-Wilmersdorf bzw. Charlottenburg dazu und wir in Friedrichshain-Kreuzberg, wir kriegen ein, das was quasi sich direkt nördlich anschließt, den Teil vom Bezirk Pankow, also den Prenzlauer Berg, da am Latte Macchiato Platz, da kriegen wir quasi unseren
Dings. Der dazu. Heißt ja offiziell so, ne?
So, ja.
Genau.
Und also insofern war der Bezirk Pankow zuständig für diese Auszählung, aber mein Wahlbezirk, den ich ausgezählt habe, liegt in meinem Wahlkreis, also mit diesem kleinen Zipfel dran. So war das also.
Bloß mal ganz kurz, musstest du auch nachwählen?
Nee, leider nicht. Tut mir leid, ich habe keinen Unterschied gemacht.
Nee, so, also, wie viele Stimmen waren es? Also wie viele Briefe?
Also wir hatten ungefähr 650 Briefe. Das ist richtig, das kann man vorher nicht wissen. Also es gab andere Tische, die hatten über etwa 1000, die anderen hatten viel weniger, 400 oder so. Und das kann man natürlich nicht wissen, wer sich wo beteiligt. Aber wir lagen im Mittelfeld, wir waren dann auch ungefähr in der Mitte fertig. Aber tatsächlich war Pankow auch wieder mal, also beziehungsweise genau dieser Friedrichshain-Kreuzberger Teil von Pankow war wieder mal der letzte, die Bummelletzten, wie Frau Merkel sagen würde, die dann kurz vor 1 Uhr erst fertig waren. Also das war allerdings kein Briefwahllokal, sondern es war irgendwo vor Ort im Urnenwahllokal. Irgendwo, die waren dann wirklich die allerletzten und erst wenn die fertig sind, kann ja das vorläufige amtliche Endergebnis dann gesagt werden.
Bloß mal ganz kurz, das heißt, gab es Unregelmäßigkeiten? Weil es ist ja Berlin.
Große Unregelmäßigkeiten gab es nicht. Es ist tatsächlich im Rahmen geblieben. Es gab über den Tag über eine Meldung, aber das war eine Falschmeldung, dass ein Wahlvorstand in einem Urnenwahllokal irgendwo in Berlin betrunken gewesen sei. Aber er war natürlich nur, wir sind ja in Berlin, er war ja natürlich nur aggressiv. Also er war nicht betrunken. Er war
einfach berlinerisch.
Ein Aggro, und der wurde dann tatsächlich vom Rest des Wahlvorstandes sozusagen ja nicht abgewählt, aber abgesetzt. Also es gibt ja dann, der hatte eine Stellvertreterin und die hat dann seine Funktion, der musste dann gehen oder wie auch immer. Also es war nicht schlimm, es ist aber irgendwie seltsam.
Weiß man dass, warum? Nee. Einfach nur so aus Berliner Lebensfreude oder?
Das weiß ich nicht, aber ich hoffe, das Wahlamt notiert sich den Namen und macht den nächstes Jahr nicht schon wieder zum Wahlvorstand.
Ich glaube aber schon.
Ja.
Gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem, was ihr da ausgezählt habt. Punkt 1, war es überraschend für dich?
Ja, also bei uns ist natürlich Paradies, kann ich jetzt mal so sagen. Es ist ja einfach alles, also die AfD war bei uns jetzt im Wahlbezirk, glaube ich, ja, deutlich einstellig, also sagen wir mal 7-8%. Wir haben ja immer die reinen Stimmen gezählt, deswegen ist es in Prozenten zu denken gar nicht so einfach. Die Grünen hatten ungefähr ein Drittel und tatsächlich diese ganzen Spaßparteien, also vor allem die Satirepartei, die hatten sogar mehr als die FDP bei uns im Bezirk, aber das ist so auch so ein Berlin-Spezifikum, die sind hier sehr stark. Tatsächlich gab es einen Fall, wo wir einen Wahlzettel aus einem Nachbarwahlkreis hatten, also wo dann quasi, den haben wir auch gar nicht erst bemerkt, der war nur ein bisschen kürzer, weil bei dem Nachbarwahlkreis anscheinend weniger Deppen als Einzelbewerber sich aufstellen lassen. Also die Wahlkreiskandidaten sind ja immer auf den Wahlkreis spezifisch und die Landesliste ist aber in der ganzen Stadt dieselbe. Mhm. Und dann ist natürlich das Pech, dass diese Person aus irgendeinem Grund, also wir wissen auch nicht, wie dieser Zettel zu uns gekommen ist, weil uns es auf den Wahlbriefen nicht aufgefallen ist. Auf den Wahlbriefen steht ja immer auch das Briefwahllokal drauf.
Ja.
Das ist immer oft eine Buchstaben-Zahlen-Kombination. Also wir hatten Briefwahllokal 3K. Ist ja einfach so. Und dann muss man das kontrollieren. Und tatsächlich ist uns der vielleicht durchgerutscht. Vielleicht war aber auch vom Wahlamt, dass die den falschen Zettel verschickt haben. Also zumindest ist dann die Erststimme ungültig, weil die ja zwar für eine Partei abgegeben wurde, aber der Kandidat, der darauf stand, war, stand bei uns ja nicht zur Wahl. Aber die Landeslistenstimme ist in so einem Fall gültig, das ist das Glück.
Aber weiterreichen an das richtige Wahllokal konnte das dann nicht, oder wie?
Nee, das geht nicht auf einem kurzen Dienstweg. Einfach, hier, guck mal, hier ist noch was. Und dann legt man das möglichst irgendwo auf einen der Stapel von den Kollegen.
Da das war aber auch nicht in dem Briefwahllokal bei euch da. Also, dass du einfach das hättest einen Tisch weitergeben können.
Doch, das war tatsächlich der Wahlkreis Pankow. Also, da waren welche sicher. Aber das ist, da, also, wenn ich da einfach einen Zettel auf den Tisch von irgendwelchen anderen gelegt hätte, ich glaube, dann wäre ich auch in der Presse gekommen als okay. Agro-Vorstand.
Also habt ihr das einfach ungültig gewertet, wie es Vorschrift ist.
Wie es Vorschrift ist, genau. Also, aber genau. Die Zweitstimme war gültig, weil sie konnte gerettet werden sozusagen. Das nennt sich Beschlussfall. Also man hat dann, es gibt ja, bei der Bundestagswahl gab es jetzt 4 verschiedene Kategorien von Stimmzetteln. Also der erste Kategorie ist die einfachste, nämlich Erst- und Zweitstimme sind gleich, die gleiche Partei. Dann muss man den ja nur einmal zählen, hat gleich zweimal zwei Ergebnisse quasi. Zweite Kategorie Stimmensplitting, also gültige Stimmen für zwei verschiedene Parteien mit zwei Stimmen. Und dann die dritte Kategorie sind die ganz leeren Stimmzettel, davon hatten wir keinen einzigen, also ist dann ungültig.
Ja, das ist ja auch da, um den da oben mal eins auszuwischen. Genau. Die ärgern sich
aber
ja dann
total. Aber wer noch mehr auswischen will, der streicht es durch oder schreibt was drauf. Und das ist die Kategorie 4. Das sind aber tatsächlich Beschlussfälle. Also die sind nicht von vornherein ungültig, sondern die muss man sich einzeln angucken. Da hatten wir ungefähr ungefähr so, ich glaube 20, wie viel? Ja, 10 bis 20 ungültige hatten wir. Oder Beschlussfälle, und da müssen wir einzeln angucken, und dann meistens sind die halt komplett durchgestrichen oder sie sind, wenn mehrere Parteien angekreuzt sind auf einer Spalte. Oder einer hatte sich richtig Mühe gegeben, der wollte es uns so richtig zeigen, der hat seinen Wahlzettel beklebt mit so am Computer vorgedruckten Sätzen wie keine Taurus-Lieferung an die Ukraine und dann so blaue Friedenstauben ausgedruckt. Und der hätte doch locker 5, 6 ihre Parteien ankreuzen können, die seine Meinung vertreten. Aber er wollte uns mal ganz deutlich, wahrscheinlich hat er sich gedacht, Mensch, die Wahlhelfer, die werden ja dann einfach, denen wird es wie Schuppen von den Augen fallen, ja, die werden genau. Dann plötzlich auch für Frieden sein, wie sie vorher nicht waren. Also da denke ich mir, okay, das ist jetzt vergebliche Liebesmühe gewesen, aber naja. Aber wir haben da, weißt du, man öffnet ja diese Wahlbriefe und dann dieser Kollege, der holte den dann so raus und da flogen, manche von diesen Friedenstauben waren auch nicht draufgeklebt, sondern die flogen dann noch so raus. Und wir staunten da einfach nur. Aber ist ja auch mal was Nettes.
Du, ich glaube, das sind einfach Leute, die wirklich der Meinung sind, dass der Bundeskanzler die Wahl persönlich auszählt.
Ja, genau. Und man kann ja froh sein. Es ist ja immerhin eine ungültige Stimme und keine Arschlochstimme sozusagen.
Ja, gut, so aber gesehen. Ich verstehe Leute manchmal nicht. Also es war ein Briefwahl, aber warum macht man sich denn die Mühe? Ja, egal. Das haben wir auch.
Noch schlimmer, einer hatte, also man muss ja kein Porto draufkleben, weil das ja der Bund übernimmt, die Kosten. Und einer hatte tatsächlich ein Porto draufgeklebt, allerdings nur 85 Cent, was ja zu wenig ist, weil der Wahlzettel mehr wiegt als 20 Gramm. Aber war ja egal, aber das war ausgerechnet einer der Briefe, wo der auch ungültig war, aber auf andere Weise, nämlich weil der Wahlschein fehlte. Also man muss ja dann immer unterschreiben. Ja. Erstens, der Wahlschein muss drin liegen, damit zumindest zugeordnet werden kann, ob der Bezirk stimmt. Und dann wird er aber davon getrennt, damit die Wahl geheim stattfinden kann. Der Stimmzettelumschlag wird dann, wenn also nur der Stimmzettelumschlag im großen Umschlag drin ist, dann ist das keine ungültige Stimme, sondern dann wird der gesamte Wahlbrief einfach nicht akzeptiert. Dann ist es ein anderer Fall. Also die Zahl der ungültigen Stimmen wird davon dann nicht betroffen. Aber das war ein bisschen also schade, der hatte extra was nicht draufgeklebt.
Ja, also das heißt, die Stimme gilt dann zwar auch nicht, ist aber nicht ungültig.
Ja, richtig.
Genau.
Das gilt als
einfach nicht gewählt quasi.
Ja, so. Genau. Also das klingt jetzt alles total kompliziert. Man kriegt ja auch vorher eine Schulung und so weiter. Und es ist letztlich, wer das einmal gemacht hat, der weiß es ja dann auch. Es ist trotzdem, ich finde, ich empfehle es jedem, meldet euch mal bei eurer Gemeinde für die nächste Wahl. Wir haben ja bald Europawahl, da sind ja alle betroffen.
Und Kommunalwahl.
Und Berlin wahrscheinlich nächstes Jahr die Europawahl nochmal nachgewählt, kann ich mir vorstellen.
Ja, wir haben ja bei uns in Sachsen-Anhalt, das ist lustig, wir haben auch gleichzeitig Kommunalwahl. Das heißt, bei uns wird gewählt, jetzt muss man in Egeln, muss man so als Beispiel, es wird in Egeln direkt, da wird der Stadtrat oder der Gemeinderat der Stadt Egeln, wie es offiziell heißt, gewählt. Dann wird der Verbandsgemeinderat gewählt. Landgericht, was ja eine größere Verwaltungseinheit ist. Mhm. Da gibt es jetzt aber auch einen Rat, der gewählt wird. So. Das ist also die nächsthöhere Ebene. Dann wird der Kreistag gewählt.
Ja.
Und dann die Europawahl. So, diese vier Wahlen sind an einem Tag. Und bei der Auszählung ist es so, es wird immer nach Wichtigkeit ausgezählt. Also als erstes wird die Europawahl ausgezählt, dann die Kreistagswahl, dann die Verbandsgemeindewahl und dann die Gemeinderatswahl. Das heißt, unsere Wahlhelfenden werden hier wahrscheinlich um 18 Uhr Wahlschluss, also bis 18.12 Uhr werden die hier schon sitzen, um auszuzählen, wenn die Wahlbeteiligung ähnlich hoch
wird. Oder bis 12.18 Uhr, genau. Also,
genau.
Ja, also das ist natürlich schon ärger. Also für Anfänger wäre es zu empfehlen, erstmal bei so einer stinknormalen Landtagswahl oder Bundestagswahl, wenn nichts anderes dazukommt, genau, auszuzählen. Aber Kommunalwahlen sind schon arg. Und ich wusste gar nicht tatsächlich, dass ihr noch zwischen Kreis und eigentlicher Gemeinde nochmal eine weitere Instanz habt, die wo auch ein Parlament existiert. Also
das, das haben wir eigentlich von Baden-Württemberg gelernt.
Nee. Nee, bei uns gibt es nur Gemeinden bzw. Städte und darüber ist der Kreis. Aber es gibt.
Nein, also, es gibt noch Verwaltungsgemeinschaften. Also, das gibt es wohl in Baden-Württemberg noch, Verwaltungs- oder Verbandsgemeinden, so wie wir das haben. In Niedersachsen heißt das Samtgemeinde, aber das ist auch noch ein bisschen was anderes. Wir haben so ein Zwischenmodell zwischen Verwaltungsgemeinschaften, wo sich also eigenständige Gemeinden zusammenschließen. Ja. Die haben alle einen eigenen Gemeinderat, mhm, und dann gibt es noch den sogenannten Verwaltungsgemeinschaftsausschuss, wo aus den Gemeinderäten dann Sachen, die die Verwaltung betreffen, nochmal extra. Das hatten wir vorher. Dann hat das Land Sachsen-Anhalt aber irgendwann gesagt, das ist alles Quatsch, wir machen jetzt Einheitsgemeinden. Es gibt einen Gemeinderat, der für alle in unserem Fall 8 Gemeinden zuständig wäre, da hat aber die CDU quergeschossen. Mhm. Und hat gesagt, für Orte, wo der zentrale Ort weniger als 40% der Gesamtbevölkerung ausmacht, was auf Egeln zum Beispiel zutrifft, da gibt es eine Sonderform der sogenannten Verbandsgemeinde. Das Ach heißt, so. Es gibt die Verbandsgemeinde, die fasst alle Gemeinden zusammen. Dafür gibt es einen extra Verbandsgemeinderat, der wird auch gewählt. Der ist zum Beispiel zuständig für, das können die untereinander regeln, aber im Großen für die Schulen, also Grundschulen zum Beispiel sind ja Gemeindesachen, dann Feuerwehr und so weiter. Also ist im Prinzip eine Einheitsgemeinde, aber die Dörfer sind trotzdem noch irgendwie eigenständig, mhm, haben also noch einen eigenen Gemeinderat und können dann über die Baumsatzung entscheiden. Mhm. Und wir haben, glaube ich, noch eigenständige Bauhöfe. Das haben wir auch noch.
Ja.
Dafür ist aber unser lieber Kämmerer oder der Finanzminister einer Gemeinde dafür zuständig, eben nicht einen Haushaltsplan aufzustellen, sondern, und jetzt kommt auch noch ein Sonderfall, die Gemeinde, wir sind zwar 8 Dörfer oder sprich 7 Dörfer und die Stadt Egeln, mhm, sondern die müssen auch noch mindestens 1000 Einwohner haben. Das heißt, es mussten 3 Dörfer, mussten sich mit anderen Dörfern zusammenschließen, also doch eine Einheitsgemeinde quasi, ja, mit denen bilden, dass sie auf 1000 Einwohner kommen. Das heißt, wir haben zwar 8 Körperschaften, sage ich mal, ja, aber eigentlich nur noch 5 Gemeinden. Das heißt, wir stellen aber 6 Haushaltspläne auf. Einmal für die Verbandsgemeinde und dann nochmal für die 5 Mitgliedsgemeinden. So ist das bei uns in der Egeler Mulde. Und ich habe tatsächlich jetzt bei unserer letzten Ortsvereinssitzung, weil wir ja jetzt auch, ich stelle mich nicht auf, weil ich keine Zeit habe, weil auch bei uns gibt es keinen Jahresplan für die Gemeinderatssitzungen, mhm, sondern das, da wird mehr oder weniger auf Zuruf eingeladen. Ist tatsächlich so, ja, ich weiß. Weil wir auch keine.
Das wäre wie wenn Bärbel Baas, so, so, Telefonkette, wir fangen an, wir genau, morgen Bundestagssitzung und dann ruft der mit A anfängt, Peter Altmaier, nee, der ist nicht mehr drin, der ruft dann bei Bärbel Baas an zu Hause, genau, die fängt bei ihr nicht, aber und dann, wenn man Glück hat, geht, das war früher immer, kennst du das noch, Telefonkette in der Grundschule?
Ja, natürlich.
Und ich war immer in der Mitte des Alphabets bei L und irgendwie. Ich habe es dann, einmal habe ich irgendwie das 3 Stunden lang verpennt, also sozusagen habe erst was anderes gemacht und dann M angerufen und.
Und dadurch kommt ja die ganze Kette in Verzögerung, ne?
Ich glaube, also wer mit Z anfängt, der hat nie was von irgendeiner Telefonkette mitgekriegt in seinem ganzen Leben.
Weil irgendwer hat es immer vergessen zwischendurch. Ja. So, ja, auf jeden Fall ist es und dadurch, ich habe dann bei unserer letzten Ortsvereinssitzung gesagt, wollen wir mal nicht wieder auf die Einheitsgemeinde gehen, weil das eigentlich ein SPD-Projekt war und unser, sagen wir mal, unser Ehrenvorsitzender, sagen wir mal, Dr. Manfred Püchel, der auch bei Innenminister
ist. Der muss auch in jedem Podcast vorkommen.
Na, selbstverständlich.
Auch mit korrektem Titel.
Der guckte mich an und sagte, Sebastian.
Der soll hier mal zuhören, sag es dem mal. Der wird hier jedes Mal genannt, der soll auch bitte mal hier einschalten.
Okay, ich sag's ihm mal, weil er auch immer erwähnt wird. Ja. Der sagte dann, vergiss es. Also wir können das Thema Einheitsgemeinde gerne wieder aufs Tapet bringen, aber dann wird die SPD noch weniger gewählt, als sie im Moment ohnehin schon gewählt wird. womit wir jetzt wieder beim eigentlichen Ergebnis
der ich muss ehrlich sagen, ich werde mich beim bis nächste Mal informieren. Wir haben das in Baden-Württemberg nicht. Wir haben nämlich entweder, natürlich, es gab Gemeindereform, aber die war ja bei uns schon in den 70er Jahren. Mhm. Mehrere Stufen und damals wurde eben alles eingemeindet. Bei uns zum Beispiel, mein Dorf Waldbach war, glaube ich, bis Anfang der 70er Jahre allein. Dann kam das Nachbardorf dazu, Waldbach-Dimbach. Da war Waldbach sozusagen der Obermutz, der Vorsteher, weil es mehr Einwohner hatte. Und dann plötzlich aber Waldbach-Dimbach kam dann zu Bretzfeld, was jetzt heutzutage insgesamt 12 Gemeinden sind. Und da sind wir natürlich jetzt nicht mehr der Obermotz. Deswegen gibt es in Waldbach so gut wie nichts, einfach kein gar nichts. Nur mich sozusagen, wenn ich nicht da bin, gibt es gar nichts. Und das heißt, da gibt es
Supermarkt, ne?
Genau, da gibt es dann nicht, da gibt es dann aber kein Zwischending. Also bei uns gibt es dann eben nicht diese Verwaltungsgemeinschaften, sondern tatsächlich, also ich wüsste das auch von anderen Gegenden nicht. Deswegen würde es mich interessieren, aber es klingt natürlich nach einem Erfolgsmodell. Also Sachsen-Anhalt muss unbedingt exportiert werden und ich schlage sogar noch eine Ebene dazwischen vor. Einfach, dass jede Straße ihr eigenes Parlament wählt und wir haben ja sonst nichts zu tun.
Also es geht aber wirklich auch nur um die kleinen Gemeinden. Also mir war irgendwie so, als ob wir das mal von Baden-Württemberg übernommen haben. Keine Ahnung.
Aber das mit dieser Einwohnerregelung 40%, das klingt ja auch wirklich, das ist ja wirklich, also... Ja, da hatten die Leute CDU viel
damals,
Zeit
die im CDU Land war damals halt nicht mit einer Regierung, als das beschlossen wurde. Und dann ging es halt gegen die Dorf... Entschuldigt bitte, liebe Grüße an die ganzen Fürsten, die Dorffürsten. Die wollten halt ihre Position nicht aufgeben. Und es hieß immer, wir wollen uns nicht von Egeln eingemeinden lassen. Worum es nie ging. Die Stadt Egeln hätte sich auch aufgelöst. Wir haben eine neue große Einheitsgemeinde geworden. Und die hieß immer, ihr wollt doch bloß unsere Fußballer haben. Oder ihr wollt doch bloß unsere Feuerwehr haben. Und jetzt ist es tatsächlich so, haben wir jetzt trotzdem. Und sagen wir mal so, die Fußballvereine, mussten sich auch schon drei Dörfer zusammentun, damit sie überhaupt noch genug Spieler für eine punktspielfähige Mannschaft zusammenkriegen. Egal. Kommen wir mal zurück zur Bundestagswahl, die in Berlin 2,5 Jahre später nachgeholt werden musste, zumindest in Teilen von Berlin. Das Bundestagswahlergebnis brauchen wir jetzt nicht nochmal groß vorbeten, aber.
Genau, ich kann ja mal ganz kurz referieren. Also es gab. Wie erwartet haben die Parteien der Bundeskoalition, also SPD, Grüne, FDP, haben leicht, beziehungsweise SPD und FDP haben stark verloren, die Grünen nur leicht. Die CDU und die AfD haben dazu gewonnen und seltsamerweise hat die Linkspartei auch zumindest nicht verloren und ganz knapp dazu gewonnen. Das ist wirklich überraschend. Vielleicht ist das auch so ein Wagenknecht-Effekt, wo man denkt, jetzt sind die weg. Wobei, sie sind ja offiziell nicht weg, das haben wir letzte Woche geklärt.
Genau.
Sie sind ja eigentlich noch Teil dieser Fraktion, die und noch schlimmer, also da kommen wir gleich dazu, es gab ja auch leichte Mandatsveränderungen. Also vier Berliner sind ja jetzt verschwunden aus dem Bundestag. Nämlich aus SPD, Grünen, Linkspartei sind die Berliner Mandate verschwunden, sind in andere Bundesländer abgewandert und von der FDP gibt es sozusagen ein Mandat insgesamt weniger. Und das ist, da möchte ich mich mal loben, genau das, was ich letzte Woche vorausgesagt habe.
Okay.
Und das Schlimme ist, dieser Linkspartei-Typ, Pascal Meiser war das, das ist ein ganz Normalo gewesen hier aus dem Wahlkreis, der ist jetzt nicht mehr drin und gewonnen hat jetzt dieses Mandat aus Hessen, Christine Buchholz. Und wir wissen, in Hessen ist die Linkspartei besonders eklig und die Christine Buchholz ist also eine Israel-Hasserin und eine Trotzkistin und wirklich, also sozusagen, die ist aber noch nicht, also ist nicht der Wagenknecht-Partei beigetreten.
Sondern die bleibt erstmal in der Linksparteigruppe.
Aber gehört da eigentlich rein, beziehungsweise die Linkspartei ist sozusagen antisemitischer geworden durch diese durch diesen Zugewinn in Berlin, seltsamerweise. Also das ist ein absurdes Ergebnis. Wir hatten, da können wir jetzt nochmal dabei bleiben, das SPD-Mandat ist von Berlin nach Niedersachsen gewandert und das Grünen-Mandat von Berlin nach Nordrhein-Westfalen. Und darüber hatten wir ja auch schon mal spekuliert, hat damit zu tun, dass die Frau, die jetzt dieses Mandat in Berlin abgeben muss, ja Landesvorsitzende ist, Nina Starr. Letzten Herbst gab es niemanden, der Berliner Verband hat sich so zerstritten nach der Abwahl aus dem Senat, dass also alle sich gehasst haben. Und dann hieß es, die machen wir jetzt zur Übergangsvorsitzenden. Es ist eigentlich nicht erlaubt, weil bei den Berliner Grünen gilt noch die Trennung von Amt und Mandat. Aber man hat sie genau deshalb zur Übergangsvorsitzenden gemacht, weil es hieß, sie wird ja wahrscheinlich ihr Mandat verlieren und darf dann Vorsitzende bleiben. Und genauso ist es jetzt gekommen. Also Lose-Win-Situation für Frau Starr. Und es kann sich eben noch jemand in Nordrhein-Westfalen freuen. Übrigens, also wie gesagt, die FDP hat einen Sitz insgesamt weniger. Die Zusammensetzung der Ausschüsse ist nicht betroffen, was ich natürlich bereits schon ausgerechnet habe. Und ansonsten ist da ja auch nichts weiter an Folgen zu sehen. Allerdings tritt es nicht sofort in Kraft, wie jetzt Schabowski sagen würde, sondern es muss natürlich erstmal das amtliche Endergebnis abgewartet werden am 1. März und dann ist vermutlich bei der Sitzung, die darauf folgt, die ist am 13. März, werden dann die neuen Leute schon drin sitzen.
Aber die bis jetzt drin waren, müssen jetzt auch nicht ihre Diäten zurückbezahlen oder so.
Nee, gearbeitet haben sie ja mutmaßlich 2,5 Jahre lang. Aber so. Das ist tatsächlich die, also wenn man jetzt sagt, also ist jetzt die Frage, sind die, die neu reinkommen, waren die de facto schon seit 2,5 Jahren quasi berechtigt, ein Mandat zu kriegen oder nicht?
Na, wir können jetzt vielleicht die philosophische Diskussion, so viel zum Thema, eine kurze Folge heute, wir können mal vielleicht die philosophische Diskussion aufmachen, was mehr Sinn macht, so eine Nachwahl oder zu sagen, wir lassen, aber eigentlich ist das ja unfair, weil diese Nachwahl, also haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, die hätten ja eigentlich alle bitte wählt so, wie ihr 2021 gewählt hättet, was die Leute ja offensichtlich nicht gemacht haben. Und das ist ja eigentlich unfair.
Selbst wenn man es so sagen würde, würden sie es ja trotzdem nicht machen.
So, und das ist ja eigentlich unfair. Also hätte man diese Nachfrage eigentlich sein lassen müssen.
Vor allem der Typ, der draufgeschrieben hat, keine Taurus-Marschflugkörper. Also so. Davon war, glaube ich, 2001 noch nicht die Rede. Also der hat sich richtig überhaupt nicht dran gehalten, was
Schwein hat. So, aber andererseits sagt man natürlich, das sind natürlich Unregelmäßigkeiten passiert. Das geht eigentlich nicht. Das heißt, du hättest natürlich diskutieren können. Du hättest eigentlich die gesamte Bundestagswahl nachholen müssen. Also ich finde das philosophisch schwierig. Ist es überhaupt schon einmal in der Geschichte der Bundesrepublik passiert, dass so eine eklatante Nachwahl stattgefunden hat?
Also was früher erlaubt war, waren ja insgesamt Nachwahlen. Es war so, also im ersten Bundestag von 1949 bis 1953 gab es zusätzlich Nachwahlen dann, wenn ein Direktmandat aufgegeben wurde, beziehungsweise wenn jemand, der ein Direktmandat hat, verstorben ist, dann wurde es nicht über die Landesliste ersetzt, sondern da gab es eine eigene Nachwahl im Wahlkreis. Ein bisschen so wie in den USA oder Großbritannien, wo einfach während der Wahlperiode immer mal wieder, und das sind ja auch so Stimmungstests, kann man sagen.
Genau.
Und das wurde aber abgeschafft und zwischen 1953 und 2009 waren Nachwahlen dann nur dann möglich, wenn quasi nach Zulassung der Wahlvorschläge, aber vor der Wahl jemand verstirbt. Also da reicht es nicht, wenn jemand seine Kandidatur zurückzieht oder so, sondern wirklich verstirbt. Und das ist, sagen wir mal, insgesamt vielleicht 3-4 Mal vorgekommen. Das letzte Mal ganz augenfällig und aus dem Grund wurde es auch abgeschafft. 2005 vor der vorgezogenen Bundestagswahl, eine Woche vorher, ist die NPD-Kandidatin in Dresden 1 verstorben. Und die hatte natürlich große Chancen, gewählt zu werden. Deswegen musste man dann 2 Wochen später, man hätte die Nachwahl rein theoretisch auch am selben Tag der Hauptwahl machen können, wenn es gereicht hätte, die Wahlzettel noch zu drucken, beziehungsweise die Nachnominierung zu machen. Das Recht hat die Partei dann und aus dem Grund war nicht mehr genug Zeit und dann wurde die eben auf 2 Wochen später angesetzt. Und das war ja tatsächlich, da fiel zum ersten Mal auf, dass es damals, also das brachte ja alles ins Rollen, wenn ich mal hier ausholen darf. Also nicht nur, dass es absurd ist, weil die Wähler in diesem einen Wahlkreis ja dann schon das Ergebnis der anderen Wahlen kennen.
Darum und darf ja eigentlich vor 18 Uhr auch nichts bekannt gegeben werden an Prognosen und Umfragen und sonst irgendwas.
Und es war tatsächlich so, dass damals die CDU ein Überhangmandat mehr bekam, weil die Wähler wussten, das ist möglich und dann haben sie das natürlich nach oben gepusht. Zweitens gab es aber, jetzt muss ich selber mal schauen, gab es damals ja noch das negative Stimmgewicht. Und jetzt google ich einen Herrn, einen Politiker namens Gaius Julius Caesar. Warum?
Weil, die Story, ja, die sag du, ich jetzt wieder irgendwelche Quatsch erzähle.
Also, es gibt, jetzt beim Googlen kommt natürlich erst der Falsche, es gibt einen CDU-Politiker, der genauso heißt.
Wirklich, ja?
Ja, in Nordrhein-Westfalen. Und der also Caius mit J allerdings, Caius Julius Caesar, und der, da hieß es, oh, vor dieser Nachwahl, der könnte sein Mandat verlieren. Und hat er dann auch getan. Also er hat quasi Dresden 1 bekam diesen Sitz und davon ein Überhang, und das war ein Überhangmandat, und er selber verlor seinen Sitz allerdings. Jetzt wird ja irgendjemand anders das noch genau, also jedenfalls, sorry, dass es so kompliziert ist. Und da, also sozusagen, und der verlor seinen Sitz nicht aus dem Grund, warum heute, warum bei der gestrigen Wahl die Sitze verschoben wurden, sondern wirklich, weil das Wahlrecht damals noch anders organisiert war. Damals konnte man einer Partei schaden, indem man sie wählt. Das ist heute nicht mehr der Fall, sondern
genau.
Eine Partei, wenn eine Partei eine Stimme mehr kriegt, dann kriegt sie auf keinen Fall einen Sitz weniger, sondern vielleicht ein mehr, meistens bleibt es gleich. Und das wurde dann vom Bundesverfassungsgericht beklagt. Und 2008 gab es dann dieses riesige Wahlrechtsurteil, was hieß, alle Wahlen seit 1953 sind im Grunde ungültig, aber, also sind im Grunde rechtswidrig, aber gültig.
Genau.
Und noch die nächste, 2009, die haben es auch noch erlaubt. Und dann ging es ja los, dieses Gerangel um Wahlrecht. Schwarz-Gelb hat dann erst ein Wahlrecht selber gemacht, gegen die Stimmen der Opposition. Das wurde wieder, auch weil das negative Stimmgewicht nicht ganz ausgeräumt war, gestoppt. Und dann auf dem letzten Drücker 2013 noch was zusammengestoppelt, was ja bis heute gilt. Und jetzt kommt das nächste Wahlrecht. Also damals fing das übel an, und bis 2009 konnte man ja tatsächlich im Unterricht noch ganz vernünftig, im Schulunterricht, dieses Wahlrecht erklären. Das kann ja heute keiner mehr. Also, wie gesagt, Gaius Julius Caesar, aber der kam dann ja natürlich als Nachrücker rein. Das Tolle ist ja genau, wenn man sein Mandat so knapp verliert, dann ist die Aussicht ja über 4 Jahre oder jetzt über anderthalb Jahre nochmal wieder reinzurücken, weil irgendeiner, es ist übrigens tatsächlich in Niedersachsen, diese Frau, die da jetzt nachrückt, die stand bei der Wahl 2021 auf dem 4. Nachrückerplatz, aber weil seither insgesamt 3 vor ihr noch nachrückten, hat damit zu tun, dass in Niedersachsen ja Boris Pistorius quasi verschwunden ist und da ein neuer Minister gekommen ist, Personalrochade, und da kam also einer aus dem Bundestag nach, die andere ist Jasmin Fahimi, ist DGB-Vorsitzende geworden, und ein weiterer ist dann noch ins Kabinett gekommen. Also das heißt, es ist durchaus möglich, dann doch noch da wieder drin zu landen als Nachrücker des Nachrückers. So. Punkt. Aber Entschuldigung, Sebastian, ich habe schon wieder meine 70% Redezeit komplett überschritten.
Alles in Ordnung. Jetzt also die Auswirkung dieser Nachwahl, die ja wirklich durchaus interessant ist, ist jetzt so, die FDP hat einen Sitz verloren.
Ja.
Das ist im Prinzip, also es gibt ein paar persönliche Schicksale, die jetzt wahrscheinlich am Hungertuch nagen, weil sie nicht mehr ihre Bundestagsräte kriegen. Aber die FDP hat effektiv einen Sitz verloren. Das heißt, die Ampelmehrheit ist um einen Sitz geschrumpft.
Ja. Genau, und bundesweit tatsächlich die Auswirkung, dass sozusagen, wir hatten ja vor 2,5 Jahren die Grünen 14,8%, und die sind jetzt auf 14,7% abgerutscht. Bei der FDP ist auch ein Zehntel Prozentpunkt weniger, 11,4, und die AfD hat ein Zehntel Prozentpunkt mehr, 10,4, und die anderen Parteien sind von der gerundeten Kommazahl her gleich geblieben. Die Wahlbeteiligung ist um 0,2 Prozentpunkte gesunken, also deutlich. Und weil insgesamt gestern, von denen, die gestern wahlberechtigt waren, nur 51,0% mitgemacht haben. Das ist ja
immerhin doch so viel.
Für eine Bundestagswahl natürlich, ich glaube, das gab es noch nirgendwo in keinem Wahlgebiet, dass eine Bundestagswahl nur 51% hatte, aber so ist es halt.
Genau. Okay.
Punkt.
Bist du zufrieden?
Ja, was heißt zufrieden? Also, dass man es
endlich hinter sich hat. Immerhin hat die FDP einen Sitz verloren.
Ja, ich schließe mich eigentlich nie dieser FDP-Schadenfreude an. Immer, also irgendwie, das mir ist, also, ja, Punkt. Es ist mir, so ist es halt, so will es das Wahlrecht, aber es ist schon bezeichnend, leider, die AfD hat ja tatsächlich am meisten dazu gewonnen. Sogar, die hat als einzige Partei sogar mehr Stimmen als vorher, trotz der kleineren Wahlbeteiligung. Und dazu kommt, dass die bekannte Birgit Malsack-Winkemann ja ihr Ergebnis zumindest in den Wiederholungsbezirken fast verdoppeln konnte.
Wow.
Also so viel zum Thema, dass die Leute jetzt verstanden haben, dass Rechtsterrorismus vielleicht doch nicht die Lösung aller Probleme ist. Ja, das ist vielleicht ein bisschen mehr Wermutstropfen, aber ansonsten, ich bin wirklich froh, dass das jetzt alles durch ist. Ich meine, ich habe es gern gemacht und würde es auch wieder machen.
Bei entsprechender Bezahlung.
Ja.
Genau. Gut, dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Es gibt ja ein paar durchaus nicht unaktuelle Themen, die wir besprechen sollten, aber die können wir
übrigens,
ja bis
Donnerstag. Übrigens, ich habe noch eine kleine Anekdote, beziehungsweise aus dem Ausland. In Finnland wurde auch gewählt gestern. Wir würden natürlich eine Sonderfolge auch für Finnland machen.
Nehmen wir jetzt mit rein.
Nicht einfach nochmal. Genau, also da.
Also bei uns werden ja die Wahlen auch nach Wichtigkeit gestaffelt. Erst Nachwahl Berlin, dann Wahl Finnland.
Und der finnische Präsident wurde gewählt und gewonnen hat auch sehr knapp mit 51,6% Alexander Stubb. Und der war früher Ministerpräsident, ist ein Konservativer. Sein Gegenkandidat im zweiten Wahlgang war übrigens der grüne Außenminister. Also die Grünen sind dort zurzeit auch sehr stark. Und wenn ihr euch den neuen Präsidenten mal angucken wollt, dann googelt mal bitte Martin Schneider.
Ach.
Oder Alexander Stubb oder beides. Da kommt beides mal das gleiche Bild raus. Viel Spaß dabei.
Genau.
Oder die berühmten Shownotes werden es gleich abliefern.
Den Spaß gönne ich euch selber. Wenn euch das interessiert, wenn euch das interessiert, dann...
Der Mund ist geil, oder?
Ja, nee, warte mal, ist das jetzt hier der richtige? Wie wird denn der geschrieben? Mit einem P oder?
Nee, stimmt, mit zwei B, so wie der frühere Fernsehkommissar.
Dann habe ich jetzt hier den falschen.
Das sieht ja auch so aus.
Ja, nee, das ist ja Martin Schneider, Visier, Aschebeche, Messesteche, Schwefelbreche. Und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, Tilman. Wir hören uns ja am Donnerstag schon wieder und dann geht's mal wieder um Donald Trump. Oder auch
ja,
nicht.
Ja, natürlich.
Gut. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.